Überraschung, Überraschung, wir kommen beim ADHS-Wort der Woche mal wieder auf den Struwwelpeter zurück. Aber vorher gehe ich nochmal kurz auf ein paar Fragen ein. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt, dass so Kinder aus dem geografischen Osten, also auch inklusive Türkei, besser didaktisch vorbereitet sind auf die Schule als meinetwegen jetzt Kinder im Westen. Weil das liegt ganz einfach daran, dass die sich nochmal zu Hause hinsetzen mit ihren Hausaufgaben. Und die setzen sich auch dann hin mit ihren Hausaufgaben, wenn sie vom Lehrer keine Hausaufgaben bekommen haben. Da haben dann die Eltern meinetwegen irgendwie ein Buch mit Zungenbrechern oder Matheübungen und sagen so, du setzt dich jetzt nochmal für 10 bis 15 Minuten hin. Da kam dann jetzt die Frage auf, ob jetzt die Kinder aus dem geografischen Osten, also auch inklusive Türkei, ob die jetzt irgendwie klüger, schöner, besser sind, also speziell klüger als die Kinder im geografischen Westen. Da sage ich definitiv jein, also das kannst du nicht verallgemeinern. Es geht hier ganz klar darum, dass die in bestimmten Sachen dann einfach geübter sind als die Kinder im geografischen Westen. Das wäre dann nämlich auch der Kernpunkt von dem, was ich gesagt habe zu den Hausaufgaben. Also es geht darum, sich selbst organisieren zu können. Das ist dann auch nochmal wichtig bei der Überleitung zum Jugendalter. Ne? Da haben ja auch ein paar Leute in den Kommentaren gesagt, ja, mache ich ja alles und kaum kommt dann die Pubertät, fängst du wieder beim Null an. Das ist vollkommen korrekt, denn während der Pubertät, da weicht sich wirklich der vordere Kortex des Gehirns des Menschen auf. Also du kannst dann zu deinem Teenager gerne sagen, also du hast eine weiche Birne und dann vernetzen sich halt die Synapsen im Gehirn nochmal neu. Wenn du das dann aber alles durchgeschleift hast, durchexerziert hast im Kindergarten und auch in der Grundschule, dann fängt sich das wieder. Wichtig ist hier auch dann mit sehr klaren Ansagen zu arbeiten gegenüber Kindern, ich sag jetzt mal aus Rumänien, denn wenn ich mich jetzt vor einen rumänischen Jungen hinstelle und dem sage, hier, du arbeitest jetzt mal bitte dein Heft und ich gebe keine Seitenbegrenzung und keine zeitliche Begrenzung, dann arbeitet der das Heft durch. Also hier immer auch ganz klar und sauber arbeiten. Du arbeitest 3 Aufgaben oder 3 Seiten oder 10 Minuten nochmal irgendwas durch. Und diese Ansage dann konkret, sauber, exakt durchhalten in der Grundschule, weil dann spielt sich das halt ein und dann hat er da einfach auch einen Automatismus oder sie hat einen Automatismus, der sich dann festsetzt. So, warum kommen wir jetzt nochmal auf den Struwwelpeter zurück? Naja, wir kommen jetzt zu den didaktischen Begriffen Kinderzimmer, Kindergarten, Kinderliteratur. Das bildet sich alles fest, klar, didaktisch erst nach Napoleon raus. Also unter Friedrich Wilhelm III. Von Preußen, da fängt dann diese bürgerliche Familie, die wir heute alle kennen, Vater, Mutter, Kind, da bildet sich das heraus. Im Bereich der Kinderliteratur gibt es hier vorher schon ganz klar ein Grundverständnis. Es werden ja auch immer wieder gerne die Grimmschen Märchen herangezogen, ne, als Beispiel, wie krass, crazy und brutal die Kindergeschichten in der guten alten Zeit waren. Naja, das sind Schablonen. Mit anderen Worten, ich erzähle meinetwegen Rotkäppchen einem Erwachsenen anders als einem Kind. Und das war schon im Jahre 1500 Knips. 1200 Knips und so weiter so. Dass sich das dann wirklich festigt, das ist das Novum im 19. Jahrhundert und auch bei Heinrich Hoffmann, dem Autor vom Struwwelpeter und dem Begründer der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und das eigentliche Novum zu der damaligen Zeit, das ist der Kindergarten bzw. das Kinderzimmer. Also, dass man sagt, so, das ist ganz klar dein Tanzbereich, liebes Kind, und das ist ganz klar mein Tanzbereich als Erwachsener. Gerade in bürgerlichen Haushalten, also in der Mittelschicht, sage ich jetzt ganz klar, bildet es sich heraus, so, ich habe ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Esszimmer und ein Kinderzimmer. Gleichzeitig bildet sich hier heraus, ich habe dann vielleicht auch ein Frauenzimmer, wenn ich es mir leisten kann, und einen Herrensalon. Da können wir jetzt gerne auch die Sexismusdebatte hier anfangen, aber das hat alles schon eine gewisse Rechtfertigung. Denn wir sind jetzt hier auch gleichzeitig im Bereich des Konfliktverhaltens. Was mache ich denn bitte, wenn es knallt? Wo gehen wir denn hin, wenn es knallt und wir uns in diesem Moment nicht einigen können? Ich habe ja in einem anderen Beitrag gesagt, naja, okay, Männer, die nicht artig sind, ne, die gehören ja in den Keller, wenn sie nicht hören. Und das haben meine Tanten auch so gemacht. So, darüber lachen wir jetzt alle mal kurz. Aber es ist dann in diesem Moment auch klar, wohin geht jeder, wenn es knallt und wenn wir uns nicht einigen können. Dann schicke ich das Kind halt auf sein Zimmer, weil ich dann einfach keinen Bock habe, mehr zu diskutieren. Oder ich gehe in meinen Hobbykeller und die Frau, meine hypothetische Frau, sitzt dann in der Küche sauer und dann zum Abendbrot treffen wir uns dann nochmal zusammen und beenden den Tag gütlich. Das fängt an, sich herauszubilden nach den Napoleonischen Kriegen. Davor hat auf jeden Fall die ganze Familie irgendwie in einem Raum zusammengelebt. Es setzt sich wirklich fest dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn jetzt meine Großmutter, Jahrgang 30, Pi mal Daumen, sagt, damals auf dem Bauernhof in Brandenburg, da hatte ich gar kein Kinderzimmer, dann ist das so richtig. Wenn das irgendjemand erzählt, der ab Jahrgang 50 oder Jahrgang 60, naja, dann hat er unter seinen Verhältnissen gelebt. Das ist dann nochmal interessant und wichtig für die Hilfen zur Erziehung, um zu beurteilen, ab wann ist denn die Lebensqualität der Familie oder des Kindes beeinträchtigt. Na, wenn ich jetzt meinetwegen eine Kleinfamilie habe, zwei Kinder, die aber nur zwei Zimmer insgesamt haben, also ein Schlafzimmer, eine Küche und dann nochmal irgendwie ein Kinderzimmer, dann ist das zu wenig. Also zwei Zimmer für vier Personen, da kann es nur knallen. Und du kannst hier auch ganz klar in die andere Richtung gehen, also in die Überversorgung, also wo jedes Kind sein eigenes Zimmer hat. Sagen wir, du hast jetzt drei Kinder und jedes Kind hat sein eigenes 20 Quadratmeter Zimmer. Naja, wenn du jetzt die Faustregel nimmst, dass jedes Kind 10 Quadratmeter braucht, dann passt das schon. Und du kannst das hier auch ganz klar einteilen. Also gehen wir jetzt davon aus, du hast drei Kinder, dann kannst du sagen, okay, das eine ist das Schlafzimmer, das andere ist das Spielzimmer. Wenn das irgendwie geschlechtergemischt ist, dann sagst du, okay, das eine ist das Jungszimmer, das andere ist das Mädchenzimmer. Und diese ganze Aufteilung, wie gesagt, ist dann halt auch wichtig und praktisch in Konflikten, wo du dann sagen kannst, ja, dann geh auf dein Zimmer. Ich habe keinen Bock mehr, hier weiter zu diskutieren. Das ist auch interessant bei dieser ganzen Sache mit dem stillen Stuhl, der von der Supernanny kommt. Also die Supernanny, das war keine echte Pädagogin. Das war eine Schauspielerin und die hat da irgendwas erzählt und das, was sie da erzählt hat, das war auch richtig. Die weiß aber nicht, warum sie es erzählt und sie weiß auch nicht, warum das richtig ist, was auch ein didaktischer Fehler ist. Du sollst bei Konflikten, wenn sie sich hochschaukeln, nicht weiter diskutieren. Du sagst dann, das klären wir dann einfach beim Abendbrot nochmal. Oder da, wenn du dann am Abendbrot auch keinen Bock hast, das irgendwie zu klären, dann klärst du das am Freitag bei der Auswertungsrunde oder da beim Abendbrot. Du machst dann also beim Abendbrot oder meinetwegen am Freitag den thematischen Punkt. Du schließt da bestimmte Sachen einfach ab. Und der Denkfehler ist bei der Supernanny auch, nee, du gehst jetzt nicht aufs Zimmer, weil du jetzt mal nachdenkst, was du gemacht hast. Du gehst aufs Zimmer, weil ich als Erwachsener, als Bezugsperson keinen Bock mehr habe. Denn die größte Strafe für ein Kind oder für einen Menschen im Generellen ist was? Der Beziehungsabbruch. Der Satz, ich habe jetzt keine Lust mehr auf dich, ist härter als jeder Schlag und jedes Schreien. Gleichzeitig kann ich als Erwachsener, wenn der Konflikt sich dann gesetzt hat und wenn sich dann alle wieder beruhigt haben, kann ich als Erwachsener dann diesen Konflikt und diese Vorgänge, die da vielleicht zum Konflikt geführt haben, besser auswerten in der Ruhe, beim Abendbrot oder meinetwegen freitags bei der Auswertungsrunde.
80s weren't perfect, but I'll tell you what they didn't have. There were no safe spaces.
Ein Klassiker, meine Damen und Herren. Die Jugend von heute war ja auch schon im alten Persien irgendwie doof. Jetzt ist da auch immer die Frage, wer hat denn die Jugend von heute eigentlich erzogen? Also ich hatte letztens auch wieder so ein Gespräch mit jemandem, ah, die Jugend von heute, weil der eigene Teenager nicht so funktioniert wie erwartet. Und dann stehe ich immer so da, ja du, bei mir ist eigentlich alles super. Also egal ob Kind, Jugendlicher oder junger Erwachsener, die laufen so, dass es gut aussieht. Damit kommen wir zum letzten Teil des pädagogischen Wortes zum Sonntags, diesmal glaube ich am Dienstag. Im Hintergrund sehen wir übrigens einen Herrn Pestalozzi, den Begründer der Anschauungspädagogik, ein Vorläufer der Reformpädagogik, wo gesagt wird, wir predigen nicht mehr dem Kind alles vor, wir lassen das Kind es sich selbst erarbeiten. Also auch hier Hausaufgaben. Und zum Schluss, jetzt endlich kommen wir zu dem allerliebsten Lieblingsthema von ganz sehr vielen Leuten, Erwachsenen, Erziehern, Lehrern, Pädagogen, überhaupt Regeln, ne? Welche Regeln stelle ich auf? Wie viele Regeln stelle ich auf? Und wie lang sind denn eigentlich diese Regeln? Und Achtung, Achtung, wann und wie werte ich diese Regeln aus? Das greift auch nochmal eine gewisse Nachfrage von einem Dendlon, Jörg Dendel, auf, der ja irgendwie meinte, als ich sagte, ja okay, wenn du einen Konflikt hast, dann setz dich zum Abendessen nochmal hin und bequatsch das irgendwie. Da meinte er, na, wenn ich das jetzt jeden Abend irgendwie mache, vermiest dem Kind das da nicht irgendwie das Abendessen? Den Dendlon verlinke ich euch einfach auch nochmal hier als Antwort, weil es gab ja noch ein paar andere Fragen zu gewissen anderen historischen Themen und er hat da bestimmte alte Bücher auch zu Hause. Denn ganz klar, es gibt ja auch solche Leute, wenn ich jetzt jeden Abend beim Abendessen auf Krampf irgendwas suche an dem Kind, um irgendwas zu meckern zu haben, dann vermiese ich dem Kind und auch mir die Stimmung und auch den Appetit. Also gehen wir jetzt schrittweise durch. Erstens, du darfst drei Regeln aufstellen. Ich darf auch drei Regeln aufstellen. Und der Chef vom Haus darf auch drei Regeln aufstellen. Und ich dekliniere das am besten durch am System Schule. Da darfst du drei Hausregeln, drei Raumregeln und drei Gruppenregeln aufstellen. Und damit komme ich nach Adam Riese auf 9 Regeln. Nein, noch nicht mal 10 Gebote. Und das deklinieren wir jetzt einfach nochmal Schritt für Schritt schön nacheinander durch. Also Hausregeln, ne, das legt die Schulleitung oder die Hausleitung fest. Das sind eigentlich eher so Hausverwaltungen, ne, die möchten, dass die Gegenstände ganz bleiben, dass die Kinder nicht unbeaufsichtigt sind zu gewissen Zeiten, also dass sie die Zeiten einhalten und dass dann in der Schule vor allem zu den Lehrzeiten dann auch Ruhe ist. Das heißt, ich kann das auch richtig schön kurz runterbrechen und bei der Formulierung der Regeln gilt der Grundsatz, in der Kürze liegt die Würze. Ich darf es in der Praxis auch immer wieder schön erleben, dass dann irgendjemand groß moralische Vorträge hält oder dass vielleicht eine hochgelobte Kita-Erzieherin im therapeutischen Bereich dann das, den Text aus dem Lehrbuch bei den Regeln auch wirklich übernimmt und dann unglaublich verschachtelte Sätze formuliert und dann schaltet das Kind aus und ist nicht mehr zu erreichen. Die Hausregeln heruntergebrochen für jedwede Schule wären dann also, wir sind pünktlich, wir laufen leise und langsam und Finger weg von fremden Sachen. Dann kommen wir zu den Raumregeln bei den Arbeitsräumen, also bei der Werkstatt, Schulgarten oder Küche. Das unterscheidet sich von Fall zu Fall, also mache ich jetzt meine. Da sage ich jetzt ganz einfach nacheinander, also jeder kommt ran, aber nacheinander, dann halten wir selbstverständlich Sicherheitsabstand, da wir halt auch mit Werkzeug sowohl in Schulgarten als auch in Küche arbeiten. Und dann räumt bitte jeder seinen Platz auf. Also ich räume meinen Arbeitsplatz auf und du, liebes Kind, räumst dann deinen Arbeitsplatz auf. Dann kommen wir jetzt zu den tagtäglichen Gruppenregeln, die ich dann einmal in der Woche auswerte. Und ich verfahre hier nach einem klaren Punktesystem. Und bei diesem Punktesystem verfahre ich nach einer Fußgängerampel und nicht nach einer Autofahrerampel. Also hier ganz klassisch Kopfnoten. Hast du die Regel eingehalten oder hast du die Regel nicht eingehalten? Also rot oder grün. Sonnig oder wolkig. Kein Orange, kein heiter bis wolkig. Kein oder keine Unschärfe. Das ist auch nochmal wichtig, weil es gibt immer irgendwie dann auch Kollegen, die möchten dann nochmal einen extra Zwischenschritt irgendwie einbauen, aber das verwirrt dann sowohl das Kind und am Ende dann auch dich oder mich. Die drei Gruppenregeln sind bei mir dann ganz klassisch. Hast du immer aufgeräumt? Gab's Stress? Und hast du an die Hausaufgaben gedacht? Mache ich es mir hier in gewisser Weise auch ein bisschen einfach? Ja, natürlich mache ich es mir hier ein bisschen einfach. Nicht zu kompliziert werden, einfach halten, ansonsten zerfaserst du. Denn erstens, liebe Eltern, selbstverständlich, ununterbrochen denken wir nur an die Hausaufgaben. Ob die Hausaufgaben dann auch gemacht werden, das entscheiden dann die Eltern zu Hause. Denn wie definiere ich eigentlich Stress? Das ist ja von Person zu Person unterschiedlich. Also erstmal wird bei mir nicht geschrien, dann gehst du mir auch nicht an fremde Sachen, also auch nicht an meine Sachen und es wird bei mir nicht geschlagen. Noch nicht mal Xbox, noch nicht mal gelbes Auto. Ich komme ganz klar aus dem therapeutischen Bereich. Es wird bei mir nicht geschlagen, es wird bei mir nicht geschrien. Und das kann sich auch unterscheiden zum Kollegen, was weiß ich, Schreiner. Der Herr Schreiner, der spielt gelbes Auto und der Herr Schreiner spielt auch Xbox. Auch Xbox 360. Dafür darfst du bei mir fluchen und bei der Frau Weber darfst du dumme Witze machen. Und das können alle Kinder unterscheiden, egal ob jetzt ADHSler, Autist und auch der mit dem Down-Syndrom. Die wissen alle ganz genau, dass bei Herrn Pietras wird nicht geschlagen und bei Herrn Schreiner wird nicht geflucht. Andersrum genauso. Und deswegen auch nochmal die klare Begrenzung der Regeln, weil so ist noch genügend Speicher im Hirn, um das irgendwie koordinieren zu können. Ausnahme bilden hier ganz klar die normativ dysfunktionalen Kinder, also die psychisch kranken Kinder von psychisch kranken Eltern, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ausgewertet werden diese Regeln fest am Freitag. Da setze ich mich mit meiner Gruppe hin und dann wird jedes Kind einzeln gefragt, hast du diese Gruppenregeln eingehalten jeden Tag oder nicht? Die Woche hat 5 Tage, also kann sich jedes Kind dann innerhalb einer Woche 5 Punkte verdienen. Ab 10 Punkte gibt es was aus der Belohnungskiste. Das heißt, wenn du was aus der Belohnungskiste haben möchtest, musst du dich im Durchschnitt 2 Wochen gut verhalten haben. Und Achtung, jetzt kommt das, woran sich ganz viele Leute auch immer sehr gerne stören. Das Kind entscheidet zuerst einmal selbst, ob es die Erwartungen erfüllt hat oder nicht. Und wie gesagt, wir machen das in der Gruppe klar, wir machen das erstmal unter uns aus. Das heißt, die Kinder wissen auch, die gucken sich natürlich auch gegenseitig auf die Finger, ob da irgendjemand was falsch gemacht hat oder nicht. Ich delegiere, ich dirigiere diese Auswertung, ich diktiere sie nicht. Denn du hast da im Groben dann immer auch so diese 3 Extremfälle, so die einen sagen immer, war immer alles gut, dann hast du die Fälle, die sagen, die war immer alles schlecht und dann hast du die Kinder, die immer auf Nummer sicher gehen und sagen, naja, 3 Punkte. Da ist es dann meine Aufgabe zu sagen, naja, war nicht immer alles gut und war auch nicht immer alles schlecht oder du bist halt diese Woche nicht Mittelmaß gewesen, du warst diese Woche auch einen Punkt besser. Und nach dieser Auswertungsrunde kommt das Zweite, woran sich einige Leute immer sehr gerne stören bei mir. Nach dieser Auswertungsrunde gibt es dann eine Runde Eis, Kuchen oder Bonbons. Das ist dann der finale Schlusspunkt. Freitag ab 1 macht bei mir jeder seins. Wir machen Feierabend. Und wenn 10 Minuten später das Haus abbrennt, dann werten wir das auch aus, aber halt nächste Woche Freitag.